Ich bin zusammen mit der Frau Dozent Stifter zuständig für die Betreuung der Frühgeborenen im AKH in Wien. Und ich erzähle Ihnen heute etwas über die Frühgeborenen-Retinopathie, über die Retinopathy of Prematurity, auch ROP genannt. Ich erzähle Ihnen zuerst allgemein über die Epidemiologie, die Pathogenese, Stadieneinteilung, dann speziell über das ROP-Screening, über die Therapie und am Ende noch zwei Fallbeispiele. Die frühgeborene Retinopathie ist eine der häufigsten Ursachen für Erblindung und Sehbehinderung im Kindesalter, vor allem in Ländern mit hohem Einkommen und mittlerem Einkommen. Da steht es an vorderer Stelle. Bei den Ländern mit niedrigem Einkommen ist das nicht so relevant, weil dort diese Frühgeborenen, die ROP entwickeln, leider nicht so in dem Ausmaß überleben. Zur normalen retinalen Gefäßentwicklung. Es ist so, dass die Gefäßaussprossung in der 14. Schwangerschaftswoche beginnt, von der Papille weg, und ist abgeschlossen erst in der 40. Schwangerschaftswoche, also circa zum errechneten Geburtstermin. Da ist dann sind dann Gefäße in der Peripherie angekommen und die Netzhaut ist dann voll vaskularisiert. Zur Pathogenese. Also es ist so, dass das Auge, das ist jetzt vor der Geburt, ja, also intrauterin, man sieht, dass die Gefäße da noch nicht in der Peripherie angekommen sind, da sieht man hier diese avaskuläre Zone, also ein unreifer Fundus, da ist noch alles normal in Utero, das Gefäßwachstum ist noch normal und der VEGF-Spiegel ist normal. Und was jetzt passiert durch die Frühgeburt, also durch die Geburt selber erhöht sich die Sauerstoffkonzentration im Blut und auch durch die Beatmung mit relativ hohem Sauerstoff bei den Frühgeburten steigt zusätzlich der Sauerstoffgehalt. Es kommt zum VEGF-Abfall. Der VEGF-Abfall bewirkt dann einen Wachstumsstopp. Diese Phase nennt man dann die vasoobliterative Phase. Die dauert ungefähr 6 Wochen. In dem Verlauf normalisiert sich dann der Sauerstoffgehalt im Blut, aber die Gefäße sind nicht weitergewachsen. Das heißt, in der Peripherie ist dann noch, sind zu wenig Gefäße, relativ zu wenig Gefäße, und es entsteht dort in der Peripherie eine Hypoxie. Diese Hypoxie bewirkt, dass das VEGF wieder ansteigt. Und dieser Anstieg des VEGFs bewirkt dann eine Proliferation der Gefäße, also eine überschießende Proliferation der Gefäße. Und es entwickelt sich diese ROP, das sieht man ja an der Grenze, sieht man dann so Gefäßproliferationen. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, entweder das VEGF normalisiert sich wieder und die Gefäße wachsen weiter normal in die Peripherie weiter. Oder das VEGF bleibt hoch. Und es kommt zur überschießenden Proliferation nicht in die Peripherie, sondern nach oben in den Glaskörper. Dort entwickeln sich fibrovaskuläre Veränderungen und dann kommt es zur Retraktion und die Netzhaut kann dort abgehoben werden im Bereich der Leiste. Was sind die Risikofaktoren für eine ROP? Also ein niedriges Geburtsgewicht. Ein niedriges Gestationsalter, desto früher die Schwangerschaftswoche, desto höher das Risiko. Eine Sauerstofftherapie über längere Zeit mit hoher Sauerstoffsättigung und zusätzlich Allgemeinerkrankungen und systemische Komplikationen erhöhen zusätzlich das ROP-Risiko. Wie schaut es mit dem individuellen ROP-Risiko aus? Also wie gesagt, desto niedriger die Schwangerschaftswoche, desto höher das Risiko. Die Kinder überleben in der Regel ab der 23. Schwangerschaftswoche. Da ist das Risiko schon sehr hoch mit über 80%. Und desto niedriger die Schwangerschaftswoche, desto geringer das Risiko. Und desto niedriger die Schwangerschaftswoche, desto häufiger sind auch die aggressiven Verläufe. Da kommen wir dann später noch dazu. Wichtig ist, dass man die Netzhaut Zonen einteilt, um zu beschreiben, wo die Netzhaut, wo die Retinopathie auftritt, ob das sehr zentral ist oder weiter peripher. Die Zone 1 ist die innere Zone, also ein Kreis rund um die Papille mit dem Radius zweimal den Abstand Makula-Papille. Ja, das ist das, was man, wenn man mit der 28er Linse den Fundus anschaut, das ist das, was man am Anfang sieht, ungefähr. Dann die Zone 2 geht bis zum nasalen Rand, bis zur Ora Serrata. Die Zone 3 ist das dann, was die Sichel, die temporal überbleibt. Es gibt 5 Stadien. Das erste Stadium, das sieht man zwischen der vaskulären Zone, also die Zone, wo die Gefäße schon gewachsen sind, und der avaskulären Zone, dort wo noch keine Gefäße sind, eine dünne Demarkationslinie, das ist dann Stadium 1. Wenn diese Demarkationslinie dicker wird und ein bisschen erhaben, dann ist das eine Leiste und das ist dann das Stadium 2. Das Stadium 3, da sieht man Proliferationen an der Leiste und auch meistens Blutungen. Das ist eben das Stadium 3 und das ist dann das Stadium, wo eine Therapie indiziert ist. Stadium 4 ist eine teilweise Netzhautabhebung und Stadium 5 ist eine totale Amotio, was mit einer totalen Erblindung gleichzusetzen ist. Ja, das ist ein Beispiel für eine ROP1. Da sieht man da hier die vaskuläre Zone, da sieht man die Netzhautgefäße und da die avaskuläre Zone, genauso da. Und in der Mitte eben diese feine Demarkationslinie. Dann, wenn diese Linie dicker wird, das ist dann eine Leiste, das ist die ROP2. Wenn man dann Proliferationen an der Leiste sieht, das ist dann die ROP3. Man sieht auch, dass da die Gefäße erweitert sind und auch ein bisschen geschlängelt. Das nennt man, das sind die sogenannten Pluszeichen. Das ist ein Zeichen, dass da eine Hypoxie herrscht und das wäre eine Therapieindikation ab diesem Stadium. Eine Sonderform ist die Zone 1 Disease, also Zone 1 Erkrankung. Wie der Name schon sagt, ist das sehr zentral in der Zone 1, also sehr papillennahe. Da ist die Papille und hier beginnt schon die avaskuläre Zone. Man sieht auch solche Pluszeichen wieder und retinale Blutungen. Die nennt man auch aggressive Posterior-ROP, das heißt aggressiv, weil sie sehr schnell fortschreitet. Darum nennt man sie auch Rush-Disease und die kann innerhalb von wenigen Tagen kann die sich verschlechtern bis zur ROP5. Und da ist natürlich wichtig, dass man da schnell eine Therapie beginnt. ROP4, eine partielle Netzhautabhebung, meistens geht das von der Leiste aus, sieht man hier, dass das schon die Netzhaut abgehoben ist. Und ROP5, da gibt es keine Fotos, da ist dann die Netzhaut trichterförmig abgehoben und das nennt man auch retrolentale Fibroplasie. Retrolental, hinter der Linse bildet sich da so ein Fibrosepfropf und das Kind hat dann auch eine Leukokyrie, ist aber Gott sei Dank sehr, sehr selten. Zumindest bei uns, Gott sei Dank. Zum ROP-Screening. Das Ziel des ROP-Screening ist eine frühzeitige Erkennung der ROP und dann natürlich Einleitung der Therapie, wenn nötig. Macht man mit der indirekten Ophthalmoskopie, Öffnen der Lider mit dem Finger, das macht bei uns meistens die Schwester, also auf den neonatologischen Stationen, die fixiert auch den Kopf da. Wenn das nicht möglich ist, wenn das Kind sehr sich wehrt, dann kann man auch einen Lidsperrer verwenden. Wichtig ist, dass man nicht nur die zentrale Netzhaut beurteilt, sondern ganz wichtig die Netzhautperipherie, wo eben diese avaskuläre Zone ist und wo diese ROP entsteht. Schadet auch nicht, wenn der Untersucher Erfahrung hat. Das ist am Anfang nicht so leicht, die Untersuchung. Dokumentation ist wichtig. Wir haben eine RedCam, da können wir ein Fundusfoto machen. Und seit kurzer Zeit oder eh schon länger haben wir auch ein FLA-Modul. Das heißt, wir können in Zusammenarbeit mit den Kinderärzten kann man einen Farbstoff initiieren und eine FLA anfertigen. Ja, und dann muss man entscheiden, ob man eine Therapie beginnt oder das Kind weiter beobachtet. Wann wird das ROP-Screening begonnen? In der vierten Lebenswoche normalerweise. Kleine Ausnahme ist das fetofetale Transfusionssyndrom, da kann die ROP ein bisschen früher entstehen. Alle Kinder unter 1500 Gramm und Kinder unter der 33. Schwangerschaftswoche. Manchmal auch Kinder, die später geboren sind und schwerer sind, wenn sie länger als 3 Tage Sauerstoff brauchen. Im AKH sind es ungefähr 150 bis 200 Kinder pro Jahr. Von den Kindern entwickeln 60 bis 80 Kinder eine ROP und die meisten sind aber eine ROP 1 und ROP 2, die sich dann zurückbilden. Und jetzt im Moment im Durchschnitt haben wir so 15 bis 20 Kinder, die eine Behandlung durchgeführt wird. Ja, jetzt sind wir bei der Behandlung. Ziel der Behandlung ist die Beendigung des überschießenden Gefäßwachstums und Normalisierung der retinalen Gefäßentwicklung. Ist eben, wie gesagt, indiziert ab dem Stadium 3. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, eigentlich 2 Möglichkeiten. Die Diodenlaserkoagulation, da kommt es zur Destruktion des Gewebes im Bereich der avaskulären Zone und dadurch zur Reduktion der Hypoxie und dann senkt sich auch der VGF-Spiegel. Oder man reduziert direkt den VGF-Spiegel mit einer intravitrealen Anti-VGF-Injektion. Wenn es dann, wenn eine ROP4 oder eine ROP5 besteht, also wenn die Erkrankung trotz Therapie weiter fortschreitet oder theoretisch die ROP übersehen wird, und dann steht nur noch die Netzhautchirurgie zur Verfügung. Das hat aber eine relativ schlechte Prognose bei den Kindern. Das ist nochmal so eine Darstellung, wie die ROP entsteht. Also da sieht man diesen unreifen Fundus mit einer großen avaskulären Zone noch vor der Geburt. Dann nach der Geburt entsteht eine ROP 1, ROP 2, ROP 3 mit Proliferationen. Wenn man nichts macht, dann kommt es zu einer partiellen Netzhautabhebung, meistens von der Leiste ausgehend und eventuell dann auch, wenn bei Fortschreiten, zu einer totalen Netzhautabhebung. Kryotherapie ist eher veraltet, das war so in den 90er Jahren, das ist eigentlich bei uns obsolet. Die Option ist eine Lasertherapie oder ein intravitrales Anti-VGF. Viele verwenden Avastin, wir verwenden das Lucentis im AKH. Also die Vorteile von der Laserkoagulation ist eine selektive Verödung der avaskulären Zone, ist eine nicht-invasive Methode, also keine Infektionsgefahr oder Gefahr, dass man irgendwelche Strukturen verletzt. Bei gutem Ansprechen ist eine gute visuelle Entwicklung möglich. Im AKH haben wir relativ gute Rate mit fast 90% Ansprechen. Das heißt, 90% der Kinder brauchen nur einen Eingriff und dann ist das Auge stabil und es kommt nicht zum Weiterfortschreiten. Wenn die Therapie anspricht, also innerhalb von den ersten 1-2 Wochen, sind Rezidive extrem selten. Ja? Also das heißt, man kann schon in den ersten paar Wochen kann man schon sagen, da kann man den Eltern schon Entwarnung geben. Und es hat keine systemische Wirkung im Gegensatz zu der intravitrealen Anti-VGF oder fragliche systemische Wirkung, auf jeden Fall nicht. Die Nachteile, es ist eine destruktive Therapie mit Narbenbildung, das sieht man vor allem bei dem Bild, wo der Laser auch in der Zone 1 durchgeführt worden ist, mit einer sehr ausgedehnten oder großflächigen Narbenbildung. Es ist nicht möglich bei schlechtem Einblick, also bei Glaskörperblutungen zum Beispiel kann man keine Lasertherapie durchführen. Es ist operativ eher anspruchsvoll, also das muss man wirklich üben, dass man wirklich die Peripherie ohne Lücken konfluierend ablasert. Relativ lange Behandlungsdauer, also ca. 90 Minuten pro Auge, 45 Minuten, es werden 1500 bis 2000 Laserherde gesetzt. Und das heißt auch eine lange Narkosezeit, was auch wieder heißt, dass es eine zusätzliche Belastung für das Baby darstellt. Wie man sich vorstellen kann, kann es zu Gesichtsfeldeinengungen kommen, vor allem bei diesem Befund. Und auch das Myopie-Risiko ist erhöht. Die zweite Option ist die Anti-VGF-Injektion. Vorteil ist, dass es eine nicht destruktive Methode ist, also keine Narbenbildung. Auch bei schlechten Einblick möglich, relativ kurz dauert, also eine kurze Narkose oder beziehungsweise Sedierung und eine schnelle Wirkung. Ja. Der Nachteil, es ist eine invasive Methode, die ganzen Komplikationen mit Endophthalmitis, Netzhautdefekte, Blutungen, Linsenverletzungen sind mal theoretisch möglich, sind auch sehr selten, Gott sei Dank. Nur der Nachteil ist, die Rezidive sind noch sehr lange nach der Behandlung möglich. Also bis zu 20 Wochen sind beschrieben, bei der sich der Befund dann nochmal verschlechtern kann und eine Therapie dann noch notwendig ist. Das heißt, dadurch ergeben sich sehr lange Nachkontrollzeiten. Ja? Diese Kinder muss man relativ lange, relativ engmaschig kontrollieren. Dann die systemische Wirkung ist immer noch fraglich, ja? Wie viel wirklich da ins Blut geht von diesem Anti-VEGF. Und natürlich hat man auch keine Langzeitwirkung, weil man das erst seit wenigen Jahren anwendet. Nochmal weiter, bitte. Ja, zu den Fallbeispielen sind zwei Fallbeispiele. Das erste ist ein Beispiel, wo wir uns für die Laserkoagulation entschieden haben. Das ist ein Kind mit Geburtsgewicht 585 Gramm, geboren in der 24. Schwangerschaftswoche. Die Leiste hier, die ist weit in der Zone 2, also nicht zentral. Man sieht da schon so Blutungen und so ansatzweise Proliferationen. In der Peripherie schon Pluszeichen, leichte. Aber zu diesem Zeitpunkt, also in der 10. Lebenswoche, zu diesem Zeitpunkt haben wir uns noch entschieden, dass wir noch eine Woche abwarten. Ist aber dann weiter zur Progression gekommen, die Pluszeichen haben sich verschlechtert. Dann haben wir nach einer Woche eine Laserbehandlung durchgeführt. Da sieht man diese weißen Spots, die man auch im Video leider auch gesehen hätte. Die sind da noch nicht pigmentiert, die Gefäße sind da auch noch erweitert eben zum Zeitpunkt der Laserbehandlung. Das ist 10 Tage später, da sieht man, dass die Laserherde sich schon pigmentiert haben, das ist auch weit, weit in der Peripherie. Und die Blutungen sind auch weg und die Gefäße sind nahezu normal. Und das Kind war dann auch stabil weiterhin und hat sich auch visuell sehr gut entwickelt. Zweite Beispiel ist ganz eine andere Ausgangslage. Das ist schon in der 6. Lebenswoche dieser Befund, seine aggressive Posterior-ROP. Die Geburt war in der 23. Schwangerschaftswoche, Geburtsgewicht 660 Gramm. Da sieht man, dass es sehr, sehr nahe an der Papille dieser Gefäßwachstumsstopp da ist. Typisch bei diesen aggressiven Formen, dass man die Leiste kaum sieht, aber dass sich die Pluszeichen, also starke Pluszeichen, auch zentral eben. Und das ist ein Zeichen von Hypoxie und unter Umständen kann sich das sehr schnell verschlechtern und da haben wir uns entschieden für ein Anti-VEGF, weil wenn wir jetzt eine Lasertherapie durchführen würden, dann würden wir da sehr großflächige Narben setzen. Und so war der Befund dann 4 Wochen später, ja, also keine Pluszeichen mehr, die Blutungen haben sich resorbiert. Die Gefäße sind noch nicht wirklich weiter gewachsen, aber der Befund war mal dann stabil, ja, und das war relativ effektiv. Noch ein paar Worte zur Nachsorge. Das ROP-Screening, das prinzipiell dauert das bis zur 40. Schwangerschaftswoche, also bis die Netzhaut voll ausvaskularisiert ist. Wenn die Kinder vorher entlassen werden, dann werden sie ambulant kontrolliert in unserer Frühgeborenenambulanz. Die Kinder mit ROP 1 und 2 müssen meistens länger kontrolliert werden, bis sich diese Retinopathie vollständig resorbiert, also auch ambulant. Kontrolle der visuellen Entwicklung ist wichtig, mindestens zum ersten Lebensjahr und auch dann weiter beim Facharzt. Regelmäßige Skioskopien, ja, weil eben die Myopie häufiger ist. Der Schielstatus ist sehr wichtig. Ja, bei den Kindern mit ROP 3 haben wir bis zu 30% Strabismus. Jetzt nicht direkt wegen der frühgeborenen Retinopathie, aber weil es halt einfach eine Auswahl von sehr frühgeborenen Kindern ist und da ist einfach das Schielen häufiger. Funduskontrollen natürlich und wenn wir das Gefühl haben, dass sie eine verzögerte visuelle Entwicklung haben oder eine gestörte visuelle Entwicklung, dann empfehlen wir auch Sehfrühförderung. Gut, zusammenfassend, ganz wichtig, ein lückenloses Robbscreening, dass man die Erkrankung früh erkennt und behandelt. Die Robbehandlung ab dem Stadium 3, wenn die Erkrankung in der Zone 2 ist, also weit peripher, dann führen wir eine Laserbehandlung durch. Wenn die Erkrankung in der Zone 1 ist, dann entscheiden wir uns für Anti-VEGF-Therapie. Und bei Stadium 4 oder 5 ist leider nur noch die netzochirurgischen Maßnahmen indiziert mit schlechter Prognose. Postoperative Nachsorge mit Kontrollen der visuellen Entwicklung sind essentiell. Gut, ich möchte noch abschließend möchte mich bedanken bei unserem Team, bei Professor Dorner, bei der Frau Professor Moser, bei der Frau Dozent Stifter, bei der Frau Dr. Papp und beim Dr. Gschließer. Also es ist immer sehr gut, wenn wir die Befunde gemeinsam besprechen können und dann auch die Therapie und die Entscheidungen gemeinsam treffen. Das ist sehr angenehm und ist ein sehr, sehr nettes Team. Gut, danke für die Aufmerksamkeit. Das ist übrigens ein Patient von unserer Ambulanz, noch sehr entspannt vor der Untersuchung. Später dann nicht mehr so. Danke.